Also entweder mein Körper will mir jetzt da wirklich, ja, will mich jetzt da killen damit, dann soll er das quasi tun, weil ich kann mir eh kein Leben als Frau ohne die Morgan vorstellen oder nicht. Also das war irgendwie so die brutale Entscheidung, die ich mir selbst da so auferlegt habe.
Feed Me Happy. Ernährung, die glücklich macht.
Ein Podcast von Alicia Lehne.
Hallo, hier ist Lissy. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 4. Episode von Feed Me Happy. Cool, dass ihr heute mit dabei seid. Ich finde ja, das Thema der heutigen Folge ist wirklich super, super spannend, mit dem sich vor allem die Frauen intensiv beschäftigen sollten. Ich auch, ich nehme mich der gar nicht aus, weil ich glaube, ich habe auf diesem Gebiet auch noch einiges nachzuholen. Kleiner Spoiler, ich verrate euch warum. Ich persönlich nehme noch die Pille, einfach weil ich auch nie wirklich Probleme damit hatte. Aber natürlich hat man in letzter Zeit in den Medien sehr viel gelesen und auch Freundinnen haben mir erzählt, wieso es ohne Pille viel, viel besser ist. Und auch Interviews wie diese zeigen, dass man sich einfach intensiv mit dem eigenen Körper auseinandersetzen sollte. Besonders wenn es darum geht, Hormone zu sich zu nehmen. Bevor ich aber mehr in das Thema gehe, wollte ich euch wieder mal um den Gefallen bitten, den Podcast zu abonnieren und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Schreibt dazu gerne 1-2 Sätze, wieso euch der Podcast gefällt. Genauso gut könnt ihr mir aber auch via Instagram @feedmehappypodcast schreiben, was euch an den Folgen vielleicht nicht so gut gefallen hat oder welche Vorschläge ihr noch habt. Ich habe das Thema für die heutige Folge schon leicht angeschnitten. Ich finde aber, dass ich meine Gesprächspartnerin unbedingt selbst vorstellen sollte. Für diese Folge habe ich mit Andrea Haselmeier telefoniert. Wir hatten zuvor schon mal ein Interview für die Slowly Veggie und weil ich ihre Geschichte wirklich so wahnsinnig spannend fand, habe ich sie gebeten, nochmal mit mir zu reden. Und zwar, wenn das Aufnahmegerät an ist.
Also mein Name ist Andrea Haselmeier. Ich bin mit meinen 2 Freundinnen, beziehungsweise meiner Schwester, der Denise Rosenberger und der Verena Haselmeier, Autorin von Eat Like a Woman, Rezepte für einen harmonischen Zyklus, ein Kochbuch. Und selbst zu meiner Person, ich bin 31, wohne in Wien, in Österreich, bin am Land aufgewachsen und heute jetzt in der Großstadt. Beruflich bin ich jetzt selbstständige Grafikdesignerin und dann habe eine Werbeagentur.
Also ich finde das total ein spannendes Thema, dass man sagt, man kreiert Rezepte für einen harmonischen Zyklus. Magst du vielleicht erklären oder erzählen, wie ihr 3 zu der Idee gekommen seid?
Ja, das war ein lustiger Prozess eigentlich. Uns 3 hat ja die Gesundheit eigentlich auf den Weg geführt, weil jede von uns ein Thema gehabt hat mit dem Bereich Weiblichkeit in ihrem Leben. Also bei mir im Speziellen war das schon ein ziemlich großer Schicksalsschlag, weil ich die Diagnose eines Tumors bekam, den ich am Eierstock habe. Generell, das mit meinem Zyklus immer schon so ein Thema im Leben war. Und auch bei der Verena und bei der Denise war es ähnlich. Also die hatten zwar keinen Tumor oder keine Diagnose, aber die Verena hat eigentlich rein medizinisch einen ganz perfekten Körper und tolle Organe, die auch super funktionstüchtig sind. Aber sie hat ihren Zyklus einfach nicht bekommen und keiner wusste warum. Also sie war für die Medizin irgendwie ein Rätsel. Und die Denise hatte eigentlich schon immer mit sehr starken Schmerzen zu kämpfen. Also sie hat immer extreme Lymphknotenschwellungen gehabt, die war total übel und hat dann auch das polyzystische Ovar-Syndrom diagnostiziert bekommen, was halt ganz viele Zysten auf den Eierstöcken bilden und die halt zusätzlich nochmal Schmerzen verursachen bei der Regelblutung. Getroffen haben wir uns dann eigentlich bei einem Yoga-Workshop, bei einem Frauen-Yoga-Workshop, den die Denise gehalten hat. Und da haben wir dann alle 3 festgestellt, dass uns irgendwas verbindet und dass da auch eine Verbindung zwischen uns ist. Und ja, wir sind dann halt bei verschiedenen Gesprächen drauf gekommen, dass wir alle das Thema Frau sein. Wir kochen auch alle leidenschaftlich gerne, wir genießen auch urgern. Und dann ist es eines Nachts so gewesen, nach wieder so einem inspirierenden Zusammentreffen, ist mir dann plötzlich die Idee gekommen, dass es ja eigentlich noch gar keine Rezepte gibt, also Rezeptsammlung oder überhaupt Rezepte für den Zyklus. weil wir haben halt auf unserer Reise jede für sich schon so Sachen rausgefunden, was dann jetzt speziell gut tut bei manchen Körperbeschwerden, die so gesendet werden. Ja, und dann sind wir halt irgendwie auf die Idee gekommen, mal zu schauen, ob sie das irgendwie auch medizinisch erklären lässt, ob wir da einfach nur noch Gefühl herumprobiert haben oder ob es denn da wirklich auch so quasi einen zusammenfassenden Sinn dahinter gibt. Und ja, dem war dann auch so. Und so ist es dann herangereift, die Idee, aus dieser Rezeptsammlung ein Buch zu machen.
Und vorher habt ihr auch schon jeder für sich festgestellt, dass ihnen die richtige Ernährung oder Lebensmittel schon auch helfen, mit den eigenen Problemen ja zurechtzukommen oder die ein bisschen einzudämmen? Oder wie waren eure Erfolgserlebnisse?
Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, dass mir speziell der Konsum von Fleischprodukten in der Zeit der Regel gar nicht bekommt. Also ich habe dann extreme Schmerzen gehabt, wirklich Bauchkrämpfe und Migräne teilweise auch und habe dann einfach das ausprobiert, ob das mit meinem Konsum von Fleisch zusammenhängen kann, wenn ich das vor meiner Regelblutung in größeren Maßen gegessen habe. Und so ist es halt einfach entstanden. Also wir haben einfach durch Selbstbeobachtung Sachen herausgefunden und natürlich durch die Idee, da genauer hinzuschauen, haben wir das natürlich nur viel intensiver betrieben, diese Forschung quasi, ja. Und haben da locker so ein Jahr herum experimentiert, jeder für sich, genau. Und das haben wir dann gesammelt und haben darüber geredet und das hat sich einfach dann überschnitten und gedeckt, weil wir dann nachforscht haben, was ist denn jetzt in diesem Lebensmittel drinnen und warum habe ich da gerade so speziell Gusto drauf und warum tut mir das vielleicht nicht gut, was steckt da dahinter? Und so sind wir halt dann wirklich auf Forschungsreise gegangen.
Jetzt kenne ich ja deine Geschichte, die hast du mir beim letzten Mal schon erzählt und ich finde die wirklich sehr inspirierend und faszinierend. Natürlich kann man nicht sagen, dass so eine Geschichte jedem hilft, weil natürlich auch jeder Körper anders ist und jede Frau andere Bedürfnisse hat. Möchtest du vielleicht nochmal erzählen, weil bei dir das ja wirklich so ein wahnsinniges Glückserlebnis war, deine Umstellung und dein ja Finden zu dir selbst in der Ernährung ja eigentlich auch zum größten Teil.
Ich fange jetzt noch einmal in meiner Kindheit an. Ich habe als 8-Jährige circa schon eine große Operation gehabt und da wurde mir schon ein Eierstock entfernt, weil ich da ein Zwillingsgewächs drauf hatte. Damals wusste ich natürlich nicht, was das für Auswirkungen hat auf mein weiteres Hormonleben sozusagen. Ich habe dann, wie ich in die Pubertät gekommen bin, dann wieder genauer hinschauen müssen, weil meine Regel eigentlich ja noch nicht da war und bei vielen Mädels in meiner Altersgruppe war sie schon längst da und ja, ich habe dann halt wieder einen Ärztemarathon quasi begonnen, wo man dann geschaut hat, was das da haben kann und wie sich das mit einem Eierstock vielleicht einpendeln kann oder nicht. Es war dann kurzum so, dass mir der damalige Arzt eine Deadline gesetzt hat und meint hat, ja okay, wenn sie bis zum 16. Lebensjahr nicht kommt, dann schauen wir uns den Hormonspiegel genauer an und dann probieren wir vielleicht eine Hormontherapie, dass es in Gang kommt. Ja, und irgendwie hat das für mich schon ganz kurios geklungen. Ich habe mir gedacht, okay, gut, mal schauen, was passiert. Und wirklich ein paar Tage vor meinem 16. Geburtstag ist sie dann gekommen, ganz von alleine. Und als hätte mein Körper irgendwie diese Deadline gehört. Und da war ich natürlich komplett euphorisch und habe mich gefreut. Und damals habe ich schon gemerkt, dass die Mädels, die mir im Internat begleitet haben, ich war da in einem Mädcheninternat zu der Zeit, meine Reaktion gar nicht nachvollziehen konnten, weil sie gesagt haben, wow, sei froh, dass du es jetzt erst bekommst, weil ich habe schon seit ich 12 bin und es ist ja so ekelig und so furchtbar und was weiß ich. Und ja, es war halt sehr mit negativen Schwingungen irgendwie belegt, das Thema. Und ich habe mich aber total gefreut, weil ich mir dachte, ja super, es funktioniert und oh, Gott sei Dank. Und ich kann vermutlich Kinder kriegen und so. Und ja, für mich hat das eine ganz andere Wertigkeit gehabt. Und danach war es aber schon so, dass ich einen anderen Zyklusablauf gehabt habe. Also nicht so diese 28 Tage, wie man es kennt, sondern bei mir hat es viel länger gedauert. Also von 40, 45 Tagen ist da nicht viel abgegangen. Das habe ich aber auch mir selbst erklären können, weil ich eben nur einen Eierstock hatte und der da quasi die Arbeit von zwei übernehmen musste. Es hat aber gut funktioniert und als ich dann halt so in die richtige Geschlechtsreife gekommen bin und das andere Geschlecht auch interessant war, habe ich halt dann auch die Pille bekommen, ohne recht nachzudenken, was das denn eigentlich heißt. Ich wurde auch nicht ganz aufgeklärt oder zumindest nicht so, dass es mir bewusst war, was die Pille macht und dass das künstliche Hormone sind. war mir eigentlich nicht so bewusst. Und ich habe es dann genommen, weil es ja dann praktisch war. Mein Zyklus war dann auch 28 Tage, so wie bei jeder anderen auch. Und das Thema Verhütung war natürlich auch toll. Es war dann wieder so an den Rand gerückt, das Thema in meinem Leben. Bis es aber dann später so mit, also dazwischen war noch das Thema mit der Histaminintoleranz, wie ich maturiert habe. Aber im späteren Leben ist es dann zu diesem, ja, eher traurigen Thema kommen, dass ich bei einer Routineuntersuchung, also ich hatte keine Schmerzen oder Beschwerden, die Diagnose bekommen habe, dass da irgendein Gewächs auf meinem gesunden Eierstock ist und das müsste man sich genauer anschauen. Und da war ein bisschen verunsichert vorerst und der Arzt hat gemeint, ja, er kann da noch nicht recht viel sagen, da müssen wir jetzt mal schauen. Und es war dann so, dass ich danach noch einmal Gelbkörperhormon verschrieben bekommen habe, weil er gemeint hat, vielleicht geht dieses Gewächs dann bei der nächsten Regelblutung mit. Das kam, ja, das war anscheinend so diese Möglichkeit mit diesem Hormon. Leider ist es irgendwie dann nach hinten losgegangen, weil das Hormon auch zum Wachsen anregt und innerhalb dann von kurzer Zeit ist dieses Ding zu doppelter Größe geworden. Und ja, das waren nicht einmal, also es war maximal eben so ein Monatszyklus, maximal 3 Wochen. Und dann war wieder eine Untersuchung fällig und bei dieser Untersuchung hat man mir dann gesagt, dass das schon ein bisschen komisch ausschaut und man müsste jetzt eine Magnetresonanz machen, um genauer sehen zu können, was sich tut. Und bei dieser Magnetresonanz ist dann rausgekommen, dass es sich um einen Borderline-Tumor handelt. Und wie der Name schon sagt, Borderline heißt Grenzgänger, so auf Deutsch gesagt. Das ist ein Tumor, wo man nicht genau weiß, ob er gut oder böse ist. Aber er wächst und er wird versorgt. Und weil man in der Medizin eher davon ausgeht, die Sicherheit geht vor, schneidet man am besten gleich den Tumor raus und dann auch noch den Eierstock, damit man halt quasi betroffenes Gewebe nicht zurücklässt. Was ja auch gut ist, aber auf der anderen Seite fehlt halt dann der Eierstock komplett. Und weil der andere auch schon weg war, heißt das für mich, es sind dann beide weg. Ja, und das war ein ziemlicher Schock. Und ich habe mir dann eben dort die Frage gestellt, was da um Gottes Willen so schief läuft in meinem Leben, weil ja diese Dinge schon einmal da waren, eben als kleines Kind, nur halt in einer anderen Form und mit einem anderen Verständnis. Und ich habe mir dann wirklich getraut, ein Jahr Auszeit zu nehmen und das nachzuforschen. Und meine Eltern waren natürlich gar nicht glücklich, weil was ist, wenn dieser Tumor also mehr wächst oder halt irgendwo anders hin ausstrahlt und vielleicht wirklich Krebsgeschwüre in meinem Körper bilden wird und so weiter. Und für mich war aber die Entscheidung die, dass ich gesagt habe, ich kann mir kein Leben eigentlich vorstellen ohne diese weiblichen Organe, also ohne dem Hormonzentrum, der meine Weiblichkeit quasi anfeuert, der ganze Kinderwunsch, Mutter sein, also das Ganze war irgendwie so, ja, ich habe mir das nicht vorstellen können, wie das ist, wenn ich diese Operation mache und dann wach werde und mich nicht mehr als ganze Frau fühle, so für mich. Also entweder mein Körper will mir jetzt da wirklich, ja, will mich jetzt killen damit, dann soll er das quasi tun, weil ich kann mir eh kein Leben als Frau ohne dem Organ vorstellen oder nicht. Also das war irgendwie so die brutale Entscheidung, die ich mir selbst da so auferlegt habe. Und ich bin dann einfach in die Berge und habe mit einer urlieben Psychologin viele Kapitel in meinem Leben aufgearbeitet, habe eben da meine Ernährung komplett umgestellt zur pflanzlichen Ernährung, teilweise auch ganz stark Rohkost. Ich habe Zucker aus meinem Leben, also den Industriezucker aus meinem Leben gestrichen und habe dann auch eine neue Partnerschaft wieder begonnen. Und es haben sich ganz viele Dinge in meinem Leben verändert, auch was das Stress, den Stresspegel in meiner Arbeit angeht, was mein Umfeld angeht. Ich habe einen Wohnortwechsel durchgemacht und circa nach einem Jahr habe ich wieder eine Untersuchung gemacht beim Gynäkologen und es war derselbe, der die Diagnose gestellt hat. Und der hat sichtlich gezittert, weil er nicht wusste, was man jetzt gleich sagen wird. Aber er hat dann feststellen dürfen, dass dieses Ding kleiner geworden ist und nicht ausgestrahlt hat oder bösartig war und mir jetzt nichts angetan hat in der Zeit. Und er war dann sehr respektvoll und hat gesagt, ja, Frau Haselmeier, Sie haben sich jetzt quasi unter einem Selbstexperiment die Antwort gegeben und dieser Borderline-Tumor ist nicht bösartig. Man könne das noch übrig gebliebene mit einem leichten Eingriff entfernen, damit man den Eierstock von der Last quasi befreit, ohne den Eierstock mitnehmen zu müssen. Und das war dann auch so. Ich habe mir dann dieser Operation unterzogen. Da wurde das Ding dann noch entfernt und ist alles super verlaufen. Beim Kontrolltermin hat dann der Arzt noch gemeint, dass ich aber meinem Körper Zeit geben soll, damit er sich wieder in seinen Zyklus, in seinen Rhythmus hineinfindet, weil es doch ein ziemlicher Eingriff war. Ja, und es hat nicht lang gedauert, bin ich dann plötzlich wieder in seiner Praxis gesessen und mit der Vermutung auf eine Schwangerschaft. Ja, und es war dann auch so, das war für uns ein so unfassbares Ereignis, dass ich nicht einmal einen Monat, glaube ich, war es dann, schwanger wurde. Und ja, jetzt bin ich Mama von der Luisa, unserer kleinen Tochter, überglücklich. Und ja, dazwischen ist das Buch entstanden.
Auf alle Fälle sehr schön mit einem, ja, wahnsinnigen Happy End. Also schöner kann man es ja fast gar nicht sich ausdenken. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, stimmt.
Aber schon auch ja wahnsinnig krasse und prägende Entscheidungen, die du ja auch wirklich getroffen hast, auch mit dem Risiko einfach mit gesundheitlichen Folgen rauszugehen, wenn du dich entschieden hast, diese OP nicht zu machen und so. Wie kam das aber, hast du dich intensiv auch mit dem Thema Ernährung dann noch weiter auseinandergesetzt und hast du gelesen, dass es auch solche Heilkräfte gibt, solche Erfolgsgeschichten?
Mhm. Ja, ich habe mir insbesondere intensiv damit beschäftigt, vor allem was die Krebsforschung angeht. Sogar mein Gynäkologe hat mir damals eine Bekannte von ihm empfohlen, die sich speziell mit Krebserkrankungen bei Frauen und Ernährung befasst. Und da habe ich natürlich zum Forschen begonnen und in alle Richtungen und auch was die Heilwege angeht, die jetzt mit Kräuterheilkunde zu tun haben, aber auch TCM. Also traditionell chinesische Medizin, habe es mit Akupunktur und probiert. Ich bin einfach ganz viele Felder abgekommen und habe gemerkt, dass es irgendwo auf jedem Kapitel was zu tun gibt für mich und zum Probieren. Aber grundlegend war es eigentlich, glaube ich, das Psychische, was bei mir eine große Rolle gespielt hat. Und der Stress in meinem Leben, ich habe viel Yoga gemacht zu der Zeit, also da habe ich wirklich auch zu dem ganzen ganzheitlichen Ansatz gefunden, habe mich dann intensiv halt mit der Ernährung beschäftigt und habe angefangen auszuprobieren.
Ja. Hier grätsche ich wieder dazwischen, denn natürlich darf meine Top 5 auch dieses Mal nicht fehlen. Und in der heutigen Folge habe ich 5 Lebensmittel gegen Zyklusschmerzen für euch. Erstens Rohkakao. Wer kennt's nicht, während der Periode hat man super viel Lust auf Schokolade. Man sollte aber nicht zur zuckrigen Milchschokolade greifen, sondern lieber zu magnesium- und kalziumreichem Rohkakao, zum Beispiel Kakaonips. Zweitens, rote Beete. Rote Beete ist reich an dem Spurenelement Eisen und das ist bekanntlich verantwortlich für den Sauerstofftransport im Blut. Und da wir während der Periode viel Blut verlieren, sollte man auf jeden Fall Eisen durch die Nahrung zu sich nehmen. Drittens, Banane. Die Tropenfrucht ist voll mit Magnesium und das wiederum stärkt die Muskeln und kann so Menstruationskrämpfe vorbeugen. Viertens, Fenchel. Fenchel ist entzündungshemmend und hilft so zum Beispiel bei Brustschmerzen. Und ihr könnt euch später noch auf ein Rezept mit Fenchel freuen. Fünftens, Quinoa. Das Getreide liefert unter anderem Eisen, Magnesium und viele andere wertvolle Vitamine. Jetzt geht's wieder zurück ins Interview. Andrea hat mir erklärt, wieso sie in ihrem Kochbuch auf Fleisch und tierische Lebensmittel verzichten.
Also wie ich schon anfangs erwähnt habe, habe ich für mich herausgefunden, dass ich Fleisch jetzt nicht so vertrage, was meinen Zyklus angeht. Ich bin dann auch im Gespräch mit einer Ernährungsberaterin, die wir natürlich auch dabei hatten, um das alles mit Hand und Fuß quasi auszustatten, das Buch, auch im Gespräch gewesen, was es denn wirklich auf sich hat mit dem ganzen Fleischthema. Also es ist so, erstens mal hat Fleisch sehr viel Cholesterin und man weiß, dass sich das im Körper in den Arterien und so ablagert, was jetzt nichts gesund ist. Aber im Fleisch ist dann auch ein Enzym enthalten, das Entzündungen fördert. Speziell in der Zeit der Periode, wo man eigentlich keine zusätzlichen Schmerzen brauchen kann, weil der Körper eigentlich mit dem beschäftigt ist, was er zu tun hat. Und dieses Enzym kann das dann im eigenen Körper noch unterstützen, weil man es ja gegessen hat und somit ist es ja dann auch im menschlichen Körper drin. Und das Gleiche gilt auch für Hormone, die dem Fleisch zugesetzt wurden. Zum Beispiel kennt man das bei Hühnerbrustfleisch, das mit Wachstumshormonen ausgestattet wurde, also die Hühner. Und auch das haben wir dann im Körper, wenn wir es essen. Auch die Hormone, die Tiere ausschütten, wenn sie geschlachtet werden, also das Stresshormon, wenn es kurz vor der Schlachtung ist, das steckt auch im Körper drinnen. Oder auch die Hormone in der Milch, die Kuh produziert, um eigentlich ihr Kalb zu ernähren. Also da stecken ganz viele Hormone drinnen, die ja alle einen Sinn haben für das Tier. Aber wenn wir das auch aufnehmen, dann haben wir das ja auch im Körper. Und wenn das in Unmengen quasi Teil von uns ist, dann muss unser Körper damit schauen, wie er umgehen kann. Und es kann sein, dass das halt unseren Hormonhaushalt aus der Bahn schmeißt. Und ja, jeder Mensch hat schon ein anderes Programm, das das so fährt und kann gut oder weniger gut damit umgehen. Und bei mir war es halt tatsächlich so und auch bei meinen zwei anderen, dass wir gemerkt haben, wenn wir tierische Lebensmittel weglassen, geht es uns einfach besser.
Das war Teil 1 des Gesprächs mit Andrea, denn das Interview hat so viel hergegeben, dass ich mich entschieden habe, eine zweite Folge zu machen. Die erscheint am 5. März und natürlich hat Andrea tolle Tipps für euch parat. Sie erklärt nochmal, welche Lebensmittel wichtig sind, wie das Buch genau aussieht und noch vieles mehr. Ich habe aber schon heute ein Rezept für euch dabei. Selbstverständlich aus dem Buch Eat Like a Woman, das Rezept für ein leckeres Fenchelrisotto, bekommt ihr wie immer in den Shownotes oder auch auf meinem Instagram-Kanal. Außerdem würde ich euch empfehlen, unbedingt auf www.femininefood.at vorbeizuschauen, sowie auf dem Instagram-Account, der auch @feminine_food heißt. Denn dort haben Andrea, Verena und Denise noch viele weitere Tipps für euch parat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt happy. Eure Lissy. Das war ein Podcast von Hubert Burda Media.